Der Montag, der kommt immer ganz sicher. Und wer auch immer kommt und am Telefon ist, und das beruhigt mich, ist Sergei Lochthofen. Hallo, Herr Lochthofen.
Ich grüße Sie und wünsche Ihnen eine schöne Woche, wie auch unseren Zuhörern.
Vielen, vielen Dank. Und wir gucken mal hinein in die Nachrichten. Und eine Meldung steht natürlich immer ganz oben. Eine Meldung, die uns jetzt seit ein paar Wochen beschäftigt, nämlich der Krieg im Iran und vor allen Dingen die Situation in der Straße von Hormus. Da müssen einige sich erstmal nachschauen, wo liegt diese Meerenge eigentlich genau. Denn da geht es in den Verhandlungen darum, wie lange wird diese Straße noch blockiert. Sie sollte schon aufgemacht werden, dann wieder zu. Wie verfolgen Sie denn das Ganze? Weil bei den Verhandlungen war es jetzt ja plötzlich so, dass die USA als Kriegsgegner von Iran den Spieß plötzlich umgedreht hat und gesagt hat, wir bestimmen jetzt, wer da durchkommt.
Ja, das hat ein Stückchen gedauert, bis der Groschen gefallen ist. Und offensichtlich ist Trump überzeugt, dass er jetzt ein Druckmittel hat, um das Regime in die richtige Richtung zu drängen. Der Krieg selbst würde vielleicht uns weit weniger beschäftigen. Es gibt ja eine ganze Reihe Kriege in der Welt, die beschäftigen uns gar nicht. Schauen Sie Sudan, da sterben viele Menschen. Aber hier geht es um Öl und hier geht es an die Preise an der Tankstelle. Ich bin jetzt ein paar Tage in Spanien gewesen, deutlich weniger, was da bezahlt wird für Benzin. Die waren viel beherzter an die Sache rangegangen, haben auch den staatlichen Teil, der an diesem Preis hängt, weit dezimiert. Das heißt, Deutschland ist da ein bisschen im Nachhänger. Und insofern gibt es natürlich über diesen Druck an den Tanksäulen auch in Amerika eigentlich das Interesse an diesem Krieg, dass er schnellstens beendet wird. Und die Nachrichten von heute Morgen sind ja wieder etwas merkwürdig. Die Amerikaner wollen in Karachi mit den Iranern sich treffen, also in der pakistanischen Hauptstadt. Und die Iraner wollen nicht kommen, weil die Amerikaner nur den Spieß rumgedreht haben und nicht nur die Iraner die Straße blockieren, sondern auch die Amerikaner selbst. Sie haben jetzt ein Schiff hier auch festgesetzt. Also, wir haben bis Mittwoch müssen wir warten. Bis dahin läuft ja noch die Frist für diese Waffenruhe. Ich hoffe, sie sind vernünftig genug, wenngleich ich weder auf amerikanischer Seite noch auf iranischer Seite vernünftige Menschen sehe, dass die sozusagen nicht wieder neu eskalieren. Im Kern, glaube ich, das fällt mir jetzt ganz schwer, hat Trump nicht ganz Unrecht, indem er sagt, wir müssen darauf achten, dass die Iraner keine Atombombe bauen können. Wie viel sie angereichertes Uran haben schon, wie viel sie davon in Raketen installieren können, ich weiß es nicht. Da ist sozusagen das Geheimdienstmaterial immer mit Vorsicht zu genießen. Wir sind ja in der Vergangenheit auch von CIA und anderen sehr getäuscht worden. Also da muss man vorsichtig sein. Aber in der Sache, glaube ich, können wir uns nicht nur ein zweites verrücktes Regime wie in Nordkorea leisten, das Atomwaffen hat. Also insofern sage ich mal, bei allem sozusagen Skepsis und Kritik, die ich an der Politik von Donald Trump und Netanyahu, beides eigentlich Kriegsverbrecher, aber im Kern geht es schon um viel.
Aber Sie haben es ja eben selber gesagt, wir wissen nicht, wie weit der Iran ist. Das macht jetzt die Situation nicht besser. Aber das wurde ja auch in den letzten Jahren immer wieder gesagt, auch von Netanyahu, oh, die sind kurz davor, die Atombombe fertigzustellen. Und das war immer wieder der Satz. Und das hat natürlich den Effekt, wir wissen es wie gesagt nicht, dass die Leute natürlich denken, ja, also das kann man ja immer anbringen, das Argument. Nichtsdestotrotz, um nochmal eine andere Sache aufzugreifen, ich nehme mal zwei Abzweigungen. Also wie Sie es gerade beschrieben haben, bis Mittwoch läuft noch die Frist. Und es klingt ja wirklich so, als ob dieses alles hinzieht. Wir nehmen es jetzt mal ganz egoistisch aus Sicht der Autofahrer und Autofahrerin. Also da kann man jetzt nicht drauf warten, dass der Benzinpreis schnell wieder runtergeht, weil der Konflikt schnell zu Ende ist und die Straße wieder offen ist und das Öl wieder geliefert wird?
Nein, das sagt uns unsere historische und praktische Erfahrung, dass die Multis an dieser Stelle selbstverständlich immer wieder einen Grund finden, warum sich das hinauszögert. Ja, die Preise müssen ja erstmal in Rotterdam auf dem Spotmarkt ankommen und die Öltanker müssen ja erstmal losfahren und dann sind ja auch eine ganze Reihe von den Anlagen kaputt gemacht worden. Also da Gründe gibt es Dutzende, die dazu führen, dass man diesen Superprofit einsteckt. Und das ganze Gerede drumherum nützt uns da an dieser Stelle nicht viel weiter. Das Einzige, Mittel, was uns jetzt sozusagen und Verbündete, den wir haben und zur Verfügung steht, das sind die Wahlen im Herbst in Amerika. Donald Trump will irgendwie nicht ganz die große Katastrophe, aber hohe Benzinpreise sorgen dafür, denn er ist ja angetreten bei seiner Magerbewegung und bei den ganzen Anhänger, er wird ja die Inflation runterdrücken, die Preise drücken. Die sind jetzt natürlich höher als bei Biden. Also insofern sage ich mal, er ist noch viel stärker unter Druck als das iranische Regime. Dem ist es Schnutz, was mit den Menschen passiert, ob die Brücken zerstört werden, die Kraftwerke zerstört werden, also auch alles Kriegsverbrechen, mit denen der Donald Trump droht. Das interessiert die überhaupt nicht. Die wollen an der Macht bleiben und sagen, wenn das alles vorbei ist, geht es uns immer noch gut, wie es der Bevölkerung geht. Ist uns eigentlich egal, das zeigen sie ja seit Jahrzehnten. Und da kommt auch der Punkt, also was das CIA sagt, was Netanyahu sagt, das ist das eine. Das andere ist, dass das Regime sich so hartnäckig weigert, also sage ich mal, internationale Kontrolle bei der Anreicherung und bei der, sagen wir, dem Umgang mit angereichertem Material, also waffenfähigen Material zuzulassen, deutet doch eindeutig darauf hin, das ist das stärkste Argument, dass sie gerne die Bombe haben wollen. Und sie sehen natürlich auch in der Praxis der internationalen Beziehung, ein koreanischer Verrückter, nordkoreanischer, hat Atomwaffen und keiner traut sich da etwas zu tun. Das heißt also, sie glauben schon fest daran, dass sie das brauchen. Und insofern geht es schon hier um viel.
Herr Lochtow, sind wir wieder davon galoppiert? Ich versuche Sie mit dem Lasso einzufangen, weil eigentlich ging es ums Benzin. Die Bombe hat man ja eben schon. Das ist natürlich wirklich die reale Bedrohung. Aber um das auch nochmal zu sagen, die Benzindebatte, die war ja auch im Bundestag Thema. Wenn man sozusagen nicht darauf warten kann, dass das Öl wieder auf regulären Weg kommt, dann ist eben stets die Debatte, dass man die Mineralölsteuer senkt, möglicherweise ab Mai. 17 Cent pro Liter stehen im Raum. Sinnvoller Vorschlag?
Ja, erstmal, es geht ja auch darum, eine Stimmungslage in der Bevölkerung mitzunehmen. Die strahlt ja auf alles andere auch aus. Das heißt, ja, wir leben ja auch in einer Gesellschaft, die sehr medial orientiert ist. Solche Dinge spüren die Menschen. Sie haben das Gefühl, die ganze Politik haut nicht hin, wenn ich natürlich sowieso, die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland hat ja keine Rücklagen. Das heißt also, das, was da auf den Konten rumliegt, das gehört nur wenigen Menschen. Und wenn so eine Situation kommt, dass das sozusagen täglich benötigte Benzin eben halt teurer wird und dadurch die Ersparnisse, die wenigen oder die wenigen Spielräume, die man hat, aufgebraucht werden, da sinkt die Stimmung. Das ist ja ganz verständlich, aber da muss man schon reagieren darauf. Und ich glaube, es nützt uns alles nichts, alles andere vielleicht richtig zu machen. Da sehe ich im Augenblick natürlich auch nicht. Aber wenn man da zulässt, dass der Frust zu groß wird, das ist richtig, dass man dagegen steuert. Zum Teil auch mit der Gießkanne, zum Teil aber auch mit Mitteln, die wir gar nicht haben. Wir sind ja auch ein Hochverschuldeter-Staat. Aber eben Spanien hat noch höhere Schulden und haben das gemacht. Und ich glaube, da geht man viel ruhiger an diese Dinge an. Insofern sagen wir sind da im Nachtrag ein bisschen spät dran. Da muss man was tun, damit einfach die Stimmung im Land nicht eskaliert.
Wir haben noch ein weiteres Unterthema zum Iran-Konflikt. Denn der Papst Leo XIV., selbst der ursprünglich Amerikaner, aber das spielt ja eigentlich nicht wirklich eine Rolle, hat das Vorgehen von Donald Trump. Das können Sie ja gleich erläutern. Hat Donald Trump in dem Zusammenhang bei seinem Vorgehen kritisiert und hat Donald Trump den Papst kritisiert. Wir haben jüngst noch gesagt, das weiß ich noch, zu Ostern haben wir darüber gesprochen, dass der Vorgänger Papst Franziskus sich häufiger in Tagespolitik eingemischt hat, beziehungsweise eingemischt ist das falsche Wort, sondern eben was dazu gesagt hat, was man von einem Papst mitunter erwartet und dass sich da Leo XIV. Bislang sehr zurückgehalten hat. Nun hat er es aber doch getan.
Naja, es ist auch eine Frage der Interpretation. Das heißt, jedes Wort, was er jetzt sagt, wird ja auch von Journalisten und auch vom Auditorium gehört. Und dann interpretiert man das natürlich als Stichelei oder als scharfe Kritik an Donald Trump. Also es ist richtig, er ist eine moralische Instanz. Er hat eine klare Vorgabe, das ist das Evangelium. Und da muss er natürlich Kriege auch geiseln. Und wenn es ein Amerikaner ist, der die Kriege führt, ist es umso besser, wenn es ein amerikanischer Papst das tut. Das heißt, mit einer gewissen Autorität, auch mit dem Kontext im Hintergrund. Also insofern, vor 14 Tagen haben wir noch darüber geredet, macht das nicht. Jetzt ist das eine ordentliche, sagen wir, Keilerei geworden zwischen dem Präsidenten und dem Papst. Und ich habe das Gefühl, dass nach Punkten der Papst vorne liegt, weil Donald Trump in seiner Wiederwahl unbedingt die sozusagen radikalen christlichen Kreise in Amerika anspricht, Evangelikale, aber auch Katholiken. Und wenn er sich sozusagen über die Bibel setzt, über sozusagen den Papst, da wird es für ihn sehr gefährlich. Sie haben ja dieses Bild gesehen, sicherlich, wie die meisten unserer Zuhörer, wo er sich schon als Jesus Christus darstellen lässt. Das mag ja alles sozusagen makaberer Scherz sein, aber er macht es ja auch ernsthaft. Er stellt es ja in sein eigen für ihn geschaffenes Internet-Social-Profil. Und da sage ich mal, ich glaube, im Augenblick hat er keinen guten Lauf. Und da kommt der Papst dazu und sagt, dieser ganze Krieg, diese ganze Art und Weise, Politik auf Kosten sozusagen der Ärmsten zu machen, das kann nicht die Lösung sein. Das gefällt ihm nicht. Es ist eine hohe Instanz, die da sich meldet. Er versucht natürlich, den Papst auch niederzumachen, wie das in seiner Art ist. Aber das kommt, glaube ich, bei einem Teil seiner Wähler, auf die er unbedingt zugreifen möchte, nicht gut an.
Also, Sie haben gesagt, wenn man das überhaupt so vergleichen kann, dass eben der Papst da nach Punkten vorne liegt. Apropos Sport werden wir auch gleich nochmal besprechen, da gibt's auch noch was, aber vorher gehen wir nochmal ins Lokale hinein nach Erfurt. Da gab es verschiedene Demonstrationen und eine Demonstration gab es am Samstag, da haben nämlich die Zalando-Beschäftigten protestiert. Da geht es quasi darum, ja, wie wird abgefunden, das zur Erinnerung, Zalando, der lokale Standort in Erfurt, soll zum 30. September geschlossen werden, wird sehr wahrscheinlich auch geschlossen werden, aber jetzt geht's darum, dass eben die Betroffenen weich landen, so weit ist man ja schon. Verfolgen Sie das Ganze?
Also ich sage mal, nicht nur weich landen, sondern einfach als Menschen anständig behandelt werden. Und das findet im Augenblick nicht statt durch Zalando.
Ja, das kann man ja nochmal sagen. Also was ist die Taktik von Zalando? Weil es gibt ja nicht mal das Einfachste, das was wir jetzt gerade machen, nämlich direkt miteinander sprechen. Das tut man ja schon seit Wochen nicht mehr. Also die Arbeitgeberseite konkret mit dem Betriebsrat.
Das ist ein typisches Neuunternehmen, also Yuppies, die an der Macht sind, die sagen, ja gut, Erfurt war ein Standort, den haben wir ausgepresst. Die haben jetzt ihre Freude gehabt, wir haben Steuern gezahlt und wir haben ein paar Dutzende Millionen Subventionen bekommen. Alles gehört zum Geschäft und jetzt ist das Geschäft so, dass wir in Gießen weitermachen und nicht in Erfurt, Punkt, erledigt. Das ist die Herangehensweise von solchen Unternehmen. Wir haben ja... Viele sagen, ja, das ist halt so, aber es geht ja auch eine Kultur zu Ende, wo Unternehmen, große Unternehmen und auch Gewerkschaften miteinander vernünftig etwas ausgehandelt haben und das auch verlässlich war. Das tun diese schnell gewachsenen, mit Millionen und Milliarden zum Teil jonglierenden Unternehmen nicht. Das sehen wir ja bei Musk, das sehen wir bei Amazon, das sehen wir bei Google, bei anderen. Also wir haben hier so einen Ausläufer sozusagen der internationalen Unkultur, die im Augenblick im Social-Media-Bereich im Internet stattfindet. Und da frage ich mich natürlich an dieser Stelle erstens, das ist nicht nur einfach eine Standortgeschichte. Also hier geht es ja auch um hunderte, tausende Familien, es geht um Kinder, es geht um Ferien, ob man Ferien fährt oder nicht fährt, ob man ein Weihnachtsgeschenk kriegt. Oder so. Also es ist ja auch ganz konkret also für die Menschen. Das ist jetzt nicht nur eine abstrakte Auseinandersetzung. Da hätte ich eine einfache Empfehlung für die Menschen. Ich glaube, man muss die Tech- und modernen Unternehmen dort schlagen, wo sie am empfindlichsten sind. Und da sind sie beim Verbraucher. Ich würde vorschlagen, man macht einen Flashmob. Wir haben ja viele Studenten in der Stadt, die können das, also die Fachhochschule, die können das sogar als wissenschaftliche Arbeit organisieren. Ob man es hinkriegt, die Verbraucher in Deutschland so weit zu bewegen, dass sie an einem Flashmob mitmachen, ich lösche schön meine Zalando-App. Und? Das trifft solche Unternehmen sehr stark, wenn die Verbraucher Zehntausende, vielleicht Hunderttausende sagen, ich mache das nicht mehr mit. Und das kann man natürlich als Event organisieren. Sie löschen wunderbar ihre App irgendwo auf der Zugspitze. Sie können sie bei ihrem Flug nach Amerika machen. Sie können bei einer Party Studenten in Erfurt oder irgendwo setzen sich hin und alle gemeinsam löschen ihre Zalando-App und bestellen dort nichts mehr. Und wenn man das ordentlich hinkriegt als Flashmob bei es gibt einfach lustige Flashmob, wo du sagst, ja, da beteiligen sich viele. Man kann sich ja auch als Verbraucher an was Vernünftigem beteiligen.
Also habe ich das richtig verstanden?
Das würde auch für viele andere Unternehmen heilsam sein.
Also Sie fordern zu einem Flashmob auf, halten wir das fest, ein Zalando-Flashmob, der da auch nochmal mit protestiert. Wir waren übrigens vor Ort.
Ich rege ihn an, dass ein paar junge Leute sich hinsetzen und sagen, daraus lässt sich was machen. Vielleicht finden sie sich sogar ein Soziologieprofessor, der sagt, das Experiment wäre ja interessant, ob die Verbraucher wirklich in diesem Land so stark sind. Und das wäre ein guter Anlass, weil dieses Unternehmen sehr stark auf seine Internetkunden angewiesen ist. Ich gebe ja zu, als Zalando nach Erfurt kam, habe ich auch gesagt, wenn ich irgendwas zu bestellen habe, schaue ich irgendwann bei Zalando, weil ich irgendwie das Unternehmen, was hier in Erfurt sich niedergelassen hat und sich zu Erfurt bekannt hat, sozusagen auch stützen wollte. Ab jetzt ist für mich vollkommen klar, ich werde bei Zalando nichts mehr bestellen. Aber die Frage ist ja, ob das 10.000 oder 100.000 Leute machen. Das wäre ein schöner Flashmob, der hätte auch endlich mal einen Sinn.
Also ich habe noch nie bei Zalando bestellt, um zu sagen, aber wir waren auf jeden Fall von Radio Frei vor Ort am Samstag bei den Demonstrationen bei den betroffenen Menschen. Genau, was Sie gesagt haben, da haben wir auch Stimmen eingefangen und hören mal ganz konkret, was das für die Menschen bedeutet. Werden wir jetzt nach dem Espresso-Plausch dann zeitnah auch hören, wie das da abgelaufen ist. Jetzt haben wir noch ein Thema, Herr Lochthofen, und zwar ist jetzt Union Berlin geschlagen worden gegen Wolfsburg in der Bundesliga. 1-2 haben sie verloren am Wochenende. Das ist aber eigentlich nicht das Thema gewesen. Das Hauptthema ist, das erste Mal eine Cheftrainerin bei Union Berlin auf der Trainerbank saß, Marie-Louise Eta. Und noch ein weiteres nicht gutes Thema. Es gab Hasskommentare, weil da eine Trainerin sitzt. Und dann denkt man so, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, dass wir im Jahr 2026 ernsthaft noch über solche Debatten reden müssen. Es sind nur einige Leute, muss man sagen, ja nicht alle Fußballfans. Aber trotzdem ist es doch auch ein bisschen erschreckend, dass das immer noch so ist, oder?
Naja, die kennen sich bei Fußballfans ja besser aus und bei den Ultras. Ich glaube, da wird noch ein Männlichkeitskult betrieben im Fußball sehr viel, sehr stark. Wir haben das Thema auch bei schwulen Spielern schon gehabt, immer wieder und haben es noch. Also nach wie vor ist das ja ein Bereich, in dem sowas sozusagen unmännlich und dann unsportlich und wie auch immer gilt. Und die Fans sind in ein Teil von ihnen, gestrige, das muss man sagen, auch radikal, auch ermuntert durch Donald Trump und andere. Es gibt ja einen Kulturkampf in dieser Welt, also wo ein Rollback stattfindet. Und ich glaube, dass in die Situation hinein eine sehr erfolgreiche Trainerin es sich getraut hat, zu Cheftrainerin ernannt zu werden. Das finde ich schon bemerkenswert. Und wir sollten das auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich glaube, in dieser Gesellschaft schlummert noch sehr, sehr viel männliche Gewalt in allen Formen. Und insofern sage ich mal ein gutes Beispiel auch darüber zu diskutieren, was im Sport passiert.
Haben Sie noch eine gute Nachricht? Ich meine, Rot-Weiß Erfurt hat gewonnen gegen Meuselwitz 3-0. Das ist ja eigentlich schon eine gute Nachricht.
Das ist ja Realsatire, ja, finde ich. Also Rot-Weiß Erfurt hat gegen Meuselwitz gewonnen. Das ist unsere Realität im Fußball.
Das ist der Angstgegner, den haben Sie besiegt.
Mich wundert es keinen Augenblick, dass Sie das ansprechen. Wissen Sie, wer noch gewonnen hat am Wochenende aus Thüringer Sicht?
Ich weiß, dass jetzt wieder irgendeine Sportart nennen, die ich wahrscheinlich gar nicht kenne, aber ich finde es toll, dass Sie gewonnen haben.
Nein. Sie müssen ja trotzdem als Sportinteressierte ja auch wirklich Spitzensport in diesem Land jetzt ja auch im Auge haben. Obwohl Sie vielleicht Fußballfans sind, das ist Ihre persönliche Geschichte, aber Sie müssen ja wenigstens wissen, was passiert ist. Es geht um die deutsche Meisterschaft beim Volleyball-Damen. Da hat Suhl erstmalig die Möglichkeit, nach 2 Siegen, wenn sie den dritten macht, deutsche Meister zu werden. Pokalsieger sind sie schon ohnehin. Das ist eine ganz andere Liga, in der sie spielen als Rot-Weiß. Ja, das ist Ihnen schon bewusst. Und das ist am Wochenende passiert. Ein harter Sieg gegen die Dresdner. Die Dresdner sind sehr gut. Und ich hoffe, dass sie den dritten auch noch kriegen und auf diese Art und Weise deutsche Meister werden. Ich freue mich sehr, sehr, wenn die Erfurter Volleyballerinnen nach vorne kommen. Aber ich akzeptiere auch, wenn Suhl es gewinnt, finde ich auch zumindest für Thüringen eine tolle Geschichte. Und da gibt es ja jede Menge gute Nachrichten. Timo schwimmt wieder durch die Ostsee, ja? Heute Morgen.
Also Timo oder Timmy? Ich wollte gerade sagen, Timmy heißt er, ja.
Timmy schwimmt wieder durch. Wir wissen nicht, was dieses traurige Wesen da am Ende wieder macht daraus und nur welche Geschichten. Aber wir merken auch, Tiere, der Tod von Tieren in der Öffentlichkeit, der nimmt einen emotionalen Raum ein. Da können ganze Familien verhungern irgendwo in Afrika, das interessiert keinen Menschen. Aber wenn Timmy wieder besser geht, da sind sie alle dabei. Oder dass Olympia eventuell sogar eine Chance hat in Deutschland, die Umfragen in Nordrhein-Westfalen, auch in Kiel, haben ergeben, dass die Leute dafür sind. Das heißt also, die Miesepeter in diesem Land, die sonst immer die Debatten bestimmen, zurückgedrängt worden sind, und 2/3 der Bevölkerung in diesen Orten sagen, ja, können wir uns gut vorstellen. Also auch mal eine gute Nachricht.
Also einige gute Nachrichten, die Sie eingesammelt haben. Wenn dann in Suhl die Meisterschaft gefeiert wird, dann erinnern Sie sich bitte dran, dann werden wir das natürlich dann auch thematisieren. Erstmal vielen Dank bis hierhin, Herr Lochthofen, und kommen Sie gut durch die Woche.
Ja, das werden wir uns mal anschauen. Ein bisschen wärmeres Wetter könnte uns ja allen gut tun. Für die alten Knochen wäre es gut, ne?
Ab morgen soll es besser werden. Ja, machen Sie es gut. Tschüss.